nicht einfach unsere Begleitung, sondern du bist ein starker Retter, unser Held. Der, der mit uns ist, der, der für uns kämpft, der, der vor uns hergeht, der, der hinter uns geht und auf den, der einfach immer Verlass ist. Amen. Ja, guten Morgen miteinander. Ich freue mich auf die heutige Predigt mit euch zusammen. Wieder etwas ganz Spannendes dürfen zu sehen aus dem Wort Gottes. Und das Geniale an diesem Wort ist ja, man kann eine Geschichte tausendmal lesen und jedes Mal ist sie wieder neu. Das schafft nur der Heilige Geist. He? Normalerweise wird es langweilig und irgendwann hat man jede Geschichte genug mal gehört. Und muss man nicht noch suchen, was man noch nicht gesehen hat. Aber im Wort Gottes ist immer alles neu. Es ist immer jetzt, es ist immer neu. Und wir wollen heute eine ganz bekannte Geschichte anschauen. Aber schauen, was wir heute Neues dürfen daraus sehen und daraus lernen und erfahren. Und heutiges Thema ist nämlich, wie besiege ich den Goliath in meinem Leben? Und Goliath ist bei jedem etwas anderes. Goliath ist, ich habe es da genommen, als in dem Kontext, wo wir es da anschauen, ist es ja die grösste Bedrohung eigentlich für das Volk Israel. Aber wir haben alle irgendwo zwischen die mal einen Goliath in unserem Leben. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dem um? Wie besiegen wir den Goliath? Und so ein bisschen als Einstieg möchte ich mal anschauen, was ist überhaupt Gottes Wille für mein Leben? Ist nämlich ganz wichtig. Bevor wir den Goliath packen können, müssen wir wissen, was überhaupt Gott mit uns vorhat. Was braucht es denn für Eigenschaften oder was für Eigenschaften hat es denn gebraucht, um den Goliath zu besiegen? Und wie kann ich das jetzt in mein Leben übernehmen? Das ist ja immer noch wichtig. Es ist ja gut und schön, wenn es da eine Geschichte ist. Wenn es da innen bleibt und eine Theorie bleibt, dann können wir uns das Ganze sparen. Das bringt so nicht viel. He? Wir brauchen mehr unseren Alltag, mehr unser Leben, das wir müssen dürfen, meistern. Und dort brauchen wir das Wort Gottes, praktisch. He? Sonst finde ich immer, wenn es nur Theorie ist und bleibt, dann ist es nicht so für viel. Ja, cool. Jetzt gehen wir noch einmal zurück. Ja, was ist Gottes Wille für dein Leben? Das ist schon mal sehr wichtig. Stellt euch mal vor, wie der David dem Goliath wäre gegenübergetreten, wenn er gedacht hat, vielleicht ist es ja Gottes Wille, dass der uns unterdrückt. Vielleicht will er ja gar nicht uns befreien, unseren Gott. Ich weiß nicht, wie mutig das er an die Geschichte her wäre gegangen, wenn er nicht seinen Gott gekannt hätte. Wenn er nicht gewusst hätte, ganz sicher schenkt mir Gott heute den Sieg, weiss ich nicht, wie er an die Situation wäre hergegangen. Und wir haben es ja manchmal so, dass wir dann denken, ja, vielleicht lässt Gott das zu, aus dem und dem Grund. Aber wir müssen mal schauen, was ist Gottes Wille für unser Leben. Genau. Definitiv schickt er uns nicht Probleme, obwohl wir natürlich Herausforderungen haben in unserem Leben. Und genau, wenn wir uns fragen, eben, warum, wir glauben eigentlich alle, dass Gott uns Probleme nicht schickt. Oder wir glauben eigentlich, ich glaube alle, dass Gott uns nicht Krankheiten, Tod und Verderben und irgendetwas schickt. All die schlimmen Sachen. Aber zwischen die haben wir ja manchmal das Denken, vielleicht gibt es einen Grund, warum das Gott zulässt. Und das ist eigentlich sehr perfid, weil eigentlich stellen wir ja den gleich so mehr oder weniger als Absender her. Oder sagen wir so, ja, du könntest etwas dagegen machen, warum machst du nichts? Also bist ja gleich du schon am Schluss. Und dann müssen wir dieser Sache auf den Grund gehen. Weil wir müssen, egal was ist, wie elendig unser Leben gerade mag aussehen und wir vielleicht das Gefühl haben, morgen möchte ich nicht mehr leben, ist es doch nicht Gott, der uns auch die Herausforderungen ins Leben hat geschickt und hergestellt. Und wir finden da so eine Beschreibung über Gottes Wille im Johannesbrief. Und da schreibt nämlich der Johannes Gaius, glaube ich, es ist mein Wunsch und ich bitte Gott, steht da noch übersetzt, dass du gesund bleibst, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht, so gut, wie es im Hinblick auf deinen Glauben der Fall ist. Oder je nachdem steht so, wie es deiner Seele geht. Und da sind wir auch wieder am Punkt, wo man ja manchmal so ein bisschen belächelt wird, da, die Christen mit ihrem Seelenheil. Aber wenn wir Seelenheil haben und es uns ja so gut geht, wie es unserer Seele geht, dann hat das ja sehr viel Auswirkung auf unser Leben. Also ist es nicht nur einfach so ein bisschen, dass der Seele gut geht. Es steckt definitiv mehr dahinter. Und es ist wichtig, dass es unserer Seele gut geht, dass wir Gewissheit haben, dass wir wissen, wir sind gerettet. Weil das ist ja die Basis für unser restliches Leben nachher. Wenn wir noch schauen, wie Jesus auf diesem Planeten gewandelt ist, dann sehen wir ja das Abbild. Er hat uns auch gesagt, wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Also können wir auch anhand von dem sehen, wie ist er auf dieser Welt unterwegs gewesen. Und da lesen wir eine Apostelgeschichte. Jesus von Nazareth ist gesalbt worden mit Heiligem Geist und mit Kraft erfüllt. Ist im ganzen Land umgezogen, hat Gutes da und alle geheilt, die der Teufel aus ihrer Gewalt hatte, weil Gott ist mit ihm gewesen. Also wir finden auch da eine Bibelstelle, wo er gesagt hat, du siehst mich jetzt gut aus, dir gebe jetzt mal eine Krankheit. Dass du kannst nachdenken oder so. Genau. Es ist wirklich Gottes Wille, dass es uns gut geht. Und wir können nicht die Bibel neu schreiben, nur weil wir unsere Probleme haben in unserem Leben. Wir müssen wirklich das überall umstellen. Und das ist natürlich eine Diskrepanz, weil es ist ja nicht immer, unser Leben ist nicht immer gleich, wie es in der Bibel gedacht wäre. Das kennen wir alle. Aber wir sind auf einem Weg dorthin, dass das immer ähnlicher wird. Und da müssen wir wirklich Gottes Wort überall stellen, weil das ist die Wahrheit, egal was wir erleben. Bleibt wahret, ist wahret, für immer. Und da müssen wir wieder auf das schauen. Das sorgt auch dafür, dass wir nachher dorthin verwandelt werden. Ja, cool, das so als Einstieg. Und jetzt dürfen wir da eintauchen in die Geschichte von David. Und genau, er hat relativ viel Bibeltext. Und nicht alles auf der Folie, aber das meiste. Aber ich möchte wirklich, dass wir unsere Vorstellungskraft auch ein bisschen brauchen und nicht einfach da die Sonntagsschulgeschichte irgendwo abtun und in eine Ecke tun, sondern stellt euch das vor. Mit dem Video könnte man es noch ein bisschen mehr darstellen. Aber wie das hätte müssen sein für die Israeliten, für die Philister, für all die Beteiligten dort, die haben ja Krieg gehabt. Und zwar, sie sind hergezogen, dort in das Terebintental ist das, glaube ich. Und auch der Saul und alle wehrfähigen Männer, also Saul ist vom Volk Israel, die sind auch hergezogen. Und nachher haben sie sich in Schlachtordnung aufgestellt. Wir kennen das am ehesten ein bisschen so von diesen Mittelalterfilmen, Braveheart oder so, wie die da herstehen und anschreien. Also es war definitiv kein Kaffeekränzli gewesen. Am einen Berghang die Philister, am anderen Berghang die Israeliten. Und dann, das wäre ja noch eins, dass schon eine Schlacht bevorsteht. Ich meine, schon das muss man ja wissen. Also, wenn du als Soldat in den Krieg ziehst und dir steht eine Schlacht bevor, ich weiß nicht, wie es ihm dann geht. weil man weiß ja jederzeit nicht mehr, ob man noch in der nächsten Stunde noch überlebt oder nicht, oder was man alles verliert oder was auch immer. Ich habe nicht das Gefühl, dass man da so entspannt ist, wenn man an das hergeht. Und dann lesen wir da im Vers 4, da trat aus den Reihen der Philister, genau, ein gefürchteter Kämpfer heraus. Müssen wir da ein bisschen weiter. Genau, ein gefürchteter Kämpfer heraus. Er hieß Goliath und stammte aus der Stadt Gath. Er war über 3 Meter groß, trug einen Helm aus Bronze und bekleidet war er mit einem bronzenen Schuppenpanzer, der mehr als einen Zentner wog. Auch seine Beinschienen waren aus Bronze, ebenso die Spitze des Wurfspießes, den er sich über die Schulter gehängt hatte, und mega dicker Speer. Ich habe noch nachgelesen, die Balken an einem Webstuhl müssen sehr stark sein, weil sie die ganzen Spannungen vom Weben müssen aufnehmen müssen. Also es ist nicht einfach so ein Steckchen, wo wir selber bräteln. Es ist ein richtiger Balken mit der Eisenspitze vor dran, wo man also ziemlich viel Wucht hat und auch ziemlich viel kann durchbrechen kann. Also eigentlich ist es schon so, die, wir kennen vielleicht ein bisschen die Superheldenfilme jetzt, mit diesen Überkräften, mit diesen Superhelden, mit Überkräften und so, müssen wir das eigentlich ein bisschen vorstellen. Ich meine, ich bin nicht 2 Meter gross und wenn man dann denkt, ja, knapp 2 Meter und dann 3 Meter, ist das doch nochmal eine andere Liga, he? Das anderthalbfache und dann auch noch ein bisschen besser beieinander. Ja, mit all diesen Rüstungen und so, also das war eine Erscheinung für sich. He? Genau, und dann sagt er uns, eben provoziert er quasi das Volk Israel und sagt, warum stellt ihr euch überhaupt zur Schlacht auf? Ist das für die Philister, ist das für den Saul? Wählt doch einfach einen aus, wir machen quasi einen Zweikampf. Wenn ich gewinne, dann müsst ihr uns dienen. Wenn ihr gewinnt, muss euch ein Krieger gewinnt, muss mir euch dienen. Und er ist ja schon relativ provokant, respektive zuerst hat er gerufen und dann hat er geschrien. Und für mich ist es auch so ein Bild, manchmal unsere Herausforderungen im Leben, manchmal rufen sie nur, manchmal stehen sie ihm gegenüber und schreien ihm förmlich an. Manchmal Sorge und Ängste und solche Sachen werden plötzlich stärker, kommen mit noch mehr Wucht gegen uns. Und dann hat er geschrien, wie lange wollt ihr euch noch von mir verhöhnen? Das ist schon sehr provokativ. Und der Teufel ist eigentlich manchmal ein bisschen ähnlich. Da sagt ihr auch, schau, das bringst du in deinem Leben nicht auf die Reihe und er tut es dann noch extra vorführen, um dich quasi attackieren oder probiert dich fertig zu machen. Das ist sehr ähnlich hier. Das könnte man wirklich als Bild nehmen für den Teufel, der dich die ganze Zeit angreift. Wie lange wollt ihr euch von mir verhöhnen lassen? Los, schickt mir einen Mann, damit wir miteinander kämpfen. Nachher sehen wir, wie das Volk Gottes, ist ja Gottes Volk, wie die reagiert haben. Die haben ja einen Bund mit dem höchsten Gott, wo sie aus Ägypten geführt hat, wo sie schon seit eh und je Zeichen und Wunder macht. Aber Saul und die Soldaten Israels, die ihn so spotten hörten, wurden von schrecklicher Angst gepackt. Kann uns manchmal auch passieren. Also da kommen die Sachen, obwohl wir vielleicht wüssten, ja eigentlich ist ja Gott auf unserer Seite. Und sie sind gepackt worden von schrecklicher Angst. Ich könnte mir vorstellen, die sind auch fast wie gelähmt da gestanden. Weil sie ja dann auch gewusst haben, ja super, wir haben gar niemanden, der gegen den gewinnen kann. Das heisst, unser Schicksal ist ja auch schon mehr oder weniger besiegelt. Das ist ein bisschen hoffnungslos. Die Ausgangslage ist eigentlich hoffnungslos, sagen wir es mal so. Es ist eigentlich klar, dass es nicht gut kommen kann mit so einem Reis, wo sie gegenüberstehen, mit so einer Wucht. Wir können auch sagen, das ist wie wenn wir uns eben auch zudeckt fühlen von Problemen und Herausforderungen im Leben und das Gefühl haben, es kommt auch eh nicht mehr gut mit mir. Es war es auch gewesen für den Rest von meinem Leben. 40 Tage lang, genau, ist der Goliath am Morgen und am Abend vor die Schlachtreihe von den Philisten getreten und hat die Israeliten herausgefordert. Es ist immer spannend, wenn man so Zahlen studiert in der Bibel, weil es oftmals Parallelen gibt. Jesus ist ja zum Beispiel 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste versucht worden vom Teufel. 40 Tage lang, jetzt müsst ihr mal vorstellen, 40 Tage lang, auch die Spannung, die Israeliten eigentlich 40 Tage lang wissen sie nie, ob sie morgen noch leben, ob sie jetzt verknechtet werden, ob sie gerade müssen kämpfen oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob die können schlafen und wie gut sie geschlafen haben. Und so weiter, oder? Mit dieser Anspannung und Angst permanent. Das ist ein ziemlicher Terror. Genau. Sogar der Saul, das ist sehr ungünstig. Der Saul ist übrigens auch relativ gross, nicht ganz so gross wie der Goliath, aber auch grösser als die meisten Israeliten. Und auch der hat ja Angst bekommen. Das wäre eigentlich noch der Einzige, der hätte müssen sagen, ich bin der König, ich nehme meinen Mut zusammen und ist daher für mein Volk und ich kämpfe gegen den, oder? Weil er schon sein Volk, seine Verantwortung, könnte man sagen. Aber der hat eben auch Angst gehabt. Genau, also das ganze Volk, oder vor allem die Soldaten, sicher viel Angst in Panik. Und dann kennen wir ja die Geschichte, dass der Vater von David, der Isai, der hat ihn geschickt mit Proviant zu seinen Brüdern. Weil eben 40 Tage dort, die haben nicht vielleicht so eine organisierte Verpflegung gehabt, wie wir heute vielleicht in der Schweizer Armee. Und dann hat er Essen bringen. Und dann lesen wir da. Nein, das habe ich nur hier. David ließ sein Gepäck bei der Lagerwache, lief zum aufgestellten Heer. Und er fragte seine Brüder, wie es denn ihnen gehe. Während er noch mit ihnen redete, wer wundert, trat wieder mal Goliath aus Gat, der gefürchtete Kämpfer, aus den Schlachtreihen hervor. Ständig, immer tut er sie attackieren. Immer wieder provozieren, herausfordern. Und David hörte, wie Goliath seine Beleidigungen herüberrief. Als Israels Soldaten Goliath sahen, wichen sie voller Angst von ihm zurück. Also schon eingeschüchtert und ängstlich. Weil sie ja nichts machen können. Er hat gesagt, habt ihr gesehen, da kommt er. Sie sind schon wieder in Panik. Genau. Er wird nur Israel wieder verspotten und verhöhnen. Kann uns manchmal auch so gehen. Genau, und dabei hat der Saul so eine hohe Belohnung ausgesetzt, nämlich erstens einmal keine Steuern mehr zahlen für den Rest des Lebens. Das ist schon mal nicht schlecht, oder? Und noch Prinzessin, also seine Tochter zur Frau. Aber egal wie hoch die Belohnung ist, wenn die haben gesehen, wie der kämpft, hat sich niemand dafür gehabt, diese Herausforderung zu stellen. Genau, und der David hat das dann interessiert, was ist die Belohnung, wenn ich jetzt den erschlage quasi, oder? Genau. Und dann ist es ja weitergegangen, dass der David sich, hat sich umgesprochen, der hat sich erkundigt, was gibt es für eine Belohnung. Ich weiß nicht, wie wichtig ihm die Belohnung war, aber es ist lustig, dass die Bibel so erwähnt und das extra noch aufführt. Dann ist er zum Saul gerufen worden und hat der Saul ihm gesagt, du kannst es nie mit dem aufnehmen. Weil von klein auf trainiert er Kämpfe und mit Waffen umgehen, der Goliath. Er ist ein richtig ausgebildeter Krieger. Der David hat ihm aber zur Antwort gegeben, als ich die Schafe von meinem Vater gehütet habe, ist es immer wieder vorgekommen, dass Löwen und Bären kommen. Dann bin ich sogar denen nachgesäckelt. Habe auf sie eingeschlagen, habe ihnen die Beute aus dem Haus gerissen und wenn sie mich angegriffen haben, habe ich den Leuten gepackt bei den Männern und ihn totgeschlagen. Das ist schon mal richtig cool. Und er ist ja auch als ziemlich jung, fast als Bub, hat er, ist der Schaf hüten. Und ein Löwe für als Bub ist das schon fein. Ein bisschen. Ein Löwe, der noch die Beute wegreißt, das ist schon ein bisschen Donner. Löwe und Bären habe ich erschlagen. Und genau so soll es dem unbeschnittenen Philister ergehen, der das Heer vom lebendigen Gott verhöhnt. Und der David ist fortgefahren. Der Herr, jetzt ist es ganz spannend, dass plötzlich eine neue Person in die ganze Geschichte hineinkommt. Jetzt kommt nämlich plötzlich der David. Und der David bringt jemand anderes ins Spiel, der dort noch gar nicht besitzt. Es ist nur Philister, Israeliten.
Mit dem Goliath.
und dann kommt plötzlich Gott ins Spiel. He? Weil der David, der hat sein Leben mit Gott gelebt. Der bringt plötzlich Gott ins Spiel und der sagt, der Herr hat mich aus den Pranken von Löwen und Bären gerettet und er wird mich ganz sicher aus der Hand von diesem Philister retten. Und dann hat der Saul gesagt, also gut, genau das da, also gut, geh her und kämpf mit ihm. Also der David hat nicht einfach gesagt, ja, ich hatte Glück gehabt dann mit meinen Schafen oder ich habe so gut gekämpft, damit, dass ich die Bären und die Löwen erschlagen konnte. Nein, er hatte ein anderes Bewusstsein gehabt. Er wusste, es ist der Herr. Am Schluss ist es der Herr, der mich gerettet hat und nicht meine Fähigkeit. Und weil er so ein anderes Mindset hatte, ist er auch ganz anders an die Situation her. Er hat auch gewusst, wenn es jemand ist, der uns rettet, ist es der Herr. Dass wir es nicht können, wir stehen an gegenüber. Der Goliath, eben, das haben alle gewusst, darum haben sie also Panik gehabt. Und er gewusst, wenn es einer ist, der uns hilft, ist es der Herr. Und manchmal sind wir ja auch so eingenommen von unseren Gedanken und Herausforderungen und vergessen vielleicht auch, dass unsere Hilfe das Gebet entfernt ist. Oder manchmal auch nur ein Seufzen. Bei den Israeliten heisst es, dass Gott ihr Seufzen oder ihr Stöhnen und Klagen, ihr Stöhnen gehört hat, weil sie unter dieser Last fast zusammengebrochen sind. Also Gott wäre ja manchmal so nach. Und manchmal geht es mir selber so, dass ich denke, ah, hätte ich einfach beten können, dann wäre es ja gegangen quasi. Oder früher können beten, später mache ich es dann vielleicht und dann geht es auch noch. Aber es ist ja so, Gott ist immer da und immer nahe und manchmal braucht es so wenig. Aber von all diesen Israeliten ist niemand auf die Idee gekommen. Sie hätten ja auf ihre Art können, keine Ahnung, ein Opfer bringen oder wie sie es damals gemacht haben. Sie haben ja nicht so gebetet wie wir. Aber auf das ist niemand auf die Idee gekommen, auch kein König Saul. He. Aber der David, der hat gesagt, der Herr hat mich gerettet vom Löwe und vom Bär, der Herr wird mich auch retten von dem Philister. Und es kommt noch etwas anderes raus, darum ist das unbeschnittene Philister da gelb markiert. Der David war sich bewusst gewesen, ich komme vom Volk Gottes, ich habe einen Bund mit Gott. Der ist unbeschnitten, das heisst, er hat keinen Bund mit Gott, das heisst, denkt euch schon mal, er hat gar nichts zu melden. Das ist schon mal sein Bewusstsein, oder? Die Herausforderung kann so gross sein und im Sichtbaren so riesig und eine Armee sein, die alles überrennt, wenn sie Gott nicht haben. Mir das eigentlich gleich, die hat keine Chance. Also er hat ganz ein anderes Denken gehabt, wie die dort. Genau, und dann geht es eben weiter. Und da hat die Bibel sehr viel Humor, finde ich. Also das ist wieder neu so studiert. Weil der David kommt zum Goliath. Und der Philister ging und kam David immer näher. Und der Mann, der den Schild trug, ging vor ihm her. Jetzt muss ich da meine Sonnenbrille haben. Gut. Als der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war. Je nach Übersetzung heißt rötlich, anderen Ort steht auch, er war braun gebrannt und gut vom Aussehen. Also das ist so, oder? Jetzt ist die Armee verhöhnt worden. Und er kommt da, der David, gut aussehend, braunbrünt und sagt schon mal, du hast eh nichts zu melden, weil du hast nicht Gott. Also ist eigentlich sehr frech, oder? Wir würden sagen, arrogant wahrscheinlich, ist so wie ein Milliardärsohn, der dir heute sagt, ist doch mir gleich, wenn mein Auto kaputt ist, morgen kaufe ich 3 neue. Es kommt sehr arrogant vielleicht auf den Weg rüber, aber der war sich bewusst gewesen, was sie Gott kann und wie der ist. Und die Bibel erwähnt es ja noch so schön, eben braunbrannt, gut aussehend, geht der da zu dem Ries her, zu dem Problem. Und so ist es ja eigentlich auch, wenn ihr sagt, ja, das ist so ein verwöhntes Reich, ich weiß auch nicht was, mag das auf uns arrogant wirken, aber die Person, wenn die eben sagt, ja, ich kann mir morgen 3 neue Autos kaufen, die ist sich auch mal bewusst, was sie für einen Vater hat und was der kann. Oder die Fähigkeit ist sich das bewusst, oder auch was sein Konto kann. Und der David ist sich auch das bewusst gewesen, sonst wäre er nicht so dort hergespaziert. Also da kommt der Krieger, da sind die Armee und er kommt da braun gebrannt, gut aussehend. So dem Philister. He? Und, das ist ein klein, aber er hat ihm nachher gesagt, also der Goliath hat noch gesagt, willst du mich eigentlich veräppeln? Bin ich eigentlich ein Hund, dass du mit einem Stöckchen kommst? Und er sagt ihm nachher, du kommst mit Schwert, mit Lanze, mit Wurstspieß, aber ich komme im Namen vom Herrn. Das ist schon wieder ein anderes Bewusstsein. Und er wird dich heute in meine Hand geben. Ich werde dich töten, ich werde dir den Kopf abschlagen und alle Leichen von euren Soldaten werde ich dir ausgehen zum Fraß vorwerfen. Und jetzt geht es eben noch weiter, das ist cool an dem Ganzen. Die ganze Welt soll erkennen, dass Israel einen mächtigen Gott hat. Also er hat auch nicht gesagt, und die ganze Welt soll sehen, wie cool das ich bin, dass ich dich besiegen kann. Sondern es geht Gott immer um etwas anderes. Es geht darum, die Welt soll erkennen, dass Israel einen mächtigen Gott hat. Und alle, die hier zur Schlacht versammelt sind, werden sehen, der Herr braucht weder Schwert noch Lanze, um sein Volk zu retten. Er selber führt den Krieg und er wird euch in unsere Gewalt geben. Das ist so schön, das Bewusstsein von David, aber auch, wie er darauf hergeht, eben der andere kommt mit dieser Rüstung, da kann eigentlich nichts passieren. So dicke Rüstungen und Schilder und alles. Und der David kommt mit diesem Steinchen und schleudert den. Und in meiner Übersetzung heisst es, der Stein ist ihm durch die Schädelplatte durch wie sein Kopf hin am Goliath. Also das ist eigentlich wie ein Gewehrschuss, oder? Weil der hat ja einen Wahnsinns-Schädel wahrscheinlich gehabt. Dass man den überhaupt durchschlagen kann, braucht das eine Wahnsinnswucht. Und ich glaube, der David hat auch gewusst, dass er das nicht selber allein mit Schleudern herbringt. Er hat gewusst, entweder hilft mir der Herr und sonst ist quasi eh gelaufen. Aber er gewusst, dass er ihm hilft. Er hat ihm das so geradeaus gesagt. Er hat es im Herz geglaubt, er hat es mit dem Mund bekannt und gesagt, Gott wird mir die ausliefern, quasi, ich mache die, nicht nur die fertig, ich mache euch alle fertig. Genau, er war sich so sicher gewesen, was er für einen Gott hat. Welchem Gott, dass er dient. Völlig sicher, sonst kann man nicht so an die Situation her. Und jetzt ist es eben so spannend, was hätte David für Eigenschaften gehabt und auf eine möchte ich besonders darauf abzielen, die dafür gesorgt haben, dass man so an den Goliath herkommen. Genau, da haben wir sie, die Nummer 1 Eigenschaft. Der David heisst Geliebter oder Liebling. Und da lesen wir ganz viel in der Bibel, was bedeutet, wenn du weißt, dass du geliebt bist. Oder? Der David hat noch andere Sachen gehabt, ist sich der unsichtbaren Welt, dem Herr, der mit ihm war, ist er sich mehr bewusst gewesen wie der sichtbaren Welt. Er hat ihm gesagt, du kommst mit sichtbaren Sachen. Schwert, Lanze, Wurstspieß, das beeindruckt mich im Fall gar nicht, weil mit mir ist der Herr. Und jetzt hätte man auch können sagen, ja, zeig dir den Herr, wo ist jetzt der? Das ist ja bei uns manchmal schon so, oder? Ja, kannst schon sagen, du, Gott ist auf deiner Seite, aber ja, wo hast du jetzt den, oder? Im Hosensack? Den gibt es ja gar nicht, weil ich sehe ihn nicht. So redet ja die Welt oft. Und er ist sich mehr bewusst gewesen, dem, wo im Unsichtbaren ist, wie dem, was man jetzt da gesehen hat. Und dort hat er auch sehr viel Kraft können rausschöpfen. Und er hat in allen, also in allen Passagen vom Anfang, Mitte, Schluss, liest man immer wieder, er zeigt immer auf den Herr. Zuerst sagt er mal, der ist unbeschnitten, der hat eh nichts zu melden. Dann, der Herr hat mir geholfen beim Leu, der Herr wird mir helfen beim Philister, der Herr macht das. Also sein Fokus ist schon ganz klar nicht auf diesen Problemen oder Herausforderungen hier gewesen, sondern immer bei Gott. Darum hat er gewusst, der Herr wird mich retten und darum hat so alles funktioniert. Und eben die Nummer 1, das sind alles super Sachen, aber ich glaube, die Nummer 1 Eigenschaft oder auch das Fundament von dem Ganzen ist, wissen wir eigentlich, wie sehr dass wir geliebt sind. Es hat einen gebraucht, der als Namen hat, ich bin der Geliebte, ich bin der Liebling. Und ich glaube, das hat er gewusst, um den ganzen Goliath zu besiegen. Nicht einer, der denkt, vielleicht hat mir Gott gleich nicht gern oder keine Ahnung was. Vielleicht will der Gott gleich nicht, dass der Goliath besiegt wird oder weiß Gott alles. He? Und da lesen wir im 1. Johannes, die Liebe besteht darin, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn geschickt hat als Opfer für unsere Sünde. Das ist die eigentliche Definition von Liebe. Es geht dann aber so wie beschrieben von Liebe im 1. Korinther. Aber die Liebe besteht darin, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn für uns geschickt hat. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit. Der David hat die Gewissheit gehabt, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe lässt bestimmen, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Also jetzt haben wir mal, die Liebe besteht darin, dass Gott seinen Sohn für uns hat hergegeben, nicht unbedingt für was alles wir machen. Dann haben wir Gewissheit, dass wir mit Gott verbunden sind, weil wir die Liebe erkannt haben, die er zu uns hat. Und wo die Liebe regiert, da hat Angst keinen Platz mehr. Das heisst, dort in diesem Feldlager, die sind sich auch nicht bewusst gewesen, dass sie die Geliebten sind von Gott, weil die auch dermassen Angst hatten. Angst hat man dann, wenn man mit Strafe rechnen muss. Wer sich also noch fürchtet vor dem Gericht, bei dem ist die Liebe noch nicht zum Durchbruch gekommen. Und dann kommt so ein schöner Vers. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Und da, also der David war definitiv zuversichtlich gewesen. Der hat gewusst, was er weiß, da tief innen. Und ich glaube, da ist der Schlüssel. Das wird mir die letzten Wochen, Monate immer wieder bewusst im Alltag. Sagen wir immer wieder, hey, weißt du eigentlich, wie sehr geliebt das du bist? Das ist die tiefe Zuversicht, die sicher macht, tief innen drin, dass er uns liebt. Und auf diese Liebe ist wahrhaftig Verlass. Auf unsere Liebe zu ihm oder die Liebe von unseren Mitmenschen, die ist nicht immer konstant und gleich. Aber diese Liebe hier, da kann kommen, was will. Der hat dich schon geliebt, was dir noch gar nicht gegeben hat. Und wo wir gar nicht geboren waren, hat er seinen Sohn für uns gegeben und er liebt uns weiterhin. Und die Liebe, die ist wahrhaftig, ewig und beständig. Also da ist, glaube ich, ein Schlüssel drin, wo wir sagen können, wir können voller Zuversicht durchs Leben gehen. Der uns diese Herausforderungen stellen, wenn wir ja wissen, dass wir geliebt sind. Was will denn kommen? Und wir haben da wieder, wie oft in der Bibel, zwei Bünde, zwei Realitäten, wo mal der Gesetzeslehrer zu Jesus kommt und fragt, was muss ich denn machen für den Himmel? Dann sagt er ihm, ja, was sagt das Gesetz? Dann sagt er, das habe ich gut rausgeschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und so weiter. Ganze Kraft, ganzer Verstand. Aber das hat ja gar niemand geschafft, außer Jesus selber, das vollkommen zu erfüllen. Darum heisst es ja, Christus hat das Gesetz erfüllt. Alles in allem. Und wir dürfen heute da drin leben und aus dem erleben, dass Gott, dass die Liebe da drin besteht, dass er uns gerettet hat, dass er den Sohn für uns geschickt hat. Und der Paulus bringt das da so gut auf den Punkt. Ich bin nicht mehr der, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch an das irdische Leben hier lebe, dann lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, wo mir seine Liebe erwiesen hat und sich selber für mich hergegeben hat. Und das ist für mich auch so ein Schlüssel. Es ist gut und schön, wenn wir glauben, Gott liebt die Welt und Gott liebt dich und meinen Nachbarn und so. Aber was ist mit dir? Interessant wird es dann, wenn wir die Sachen persönlich nehmen. Wir wissen, Gott liebt genau mich. Und wenn ich der einzige Mensch bin auf dieser Welt, dann wäre Jesus für mich gestorben. Und er wäre für mich gekommen, er wäre für mich ans Kreuz, einzig und allein für mich. Wenn wir das wissen, das gibt dir auch einen Wert. Du weißt, wie wichtig bist du Gott, wenn es heisst, der mir seine Liebe erwiesen hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Das kommt so schön da raus, dass es eben persönlich ist. Und es ist so wichtig, dass die Sachen persönlich sind. Weil das da immer so ein bisschen, ja, die haben das erlebt, da, Volk Israel, schön. Aber wenn es nicht mit für dich ist, dann bringt es dir nicht so viel im Leben. He? Dann gibt es einen Jünger, der ist sich das stärker bewusst gewesen als alle anderen Jünger. Das ist nämlich der Jünger, der geliebt war von Jesus. So beschreibt er sich, beschreibt sich selber immer so. Und das ist der Johannes. Und das ist auch so ein Schlüssel, wie kann man sich das bewusst machen, oder? Wie kann ich in dieser Liebe drinnen leben? Und das ist einfach, eben der Johannes hat das schon immer so geschrieben in seinen Briefen, der Jünger, der Jesus geliebt hat. Das wäre etwa so, wie wenn ich euch erzählen von unserer letzten Vorstandssitzung. Dann würde ich sagen, wer alles ist da gewesen. Der Rolf, Nicole, der Luc und dann noch der, der besonders geliebt ist von Jesus. So müssen wir lernen, über uns reden in dieser Aussage. Das ist ja genau die Wahrheit. Und Johannes hat das immer so gemacht. Der war noch der Jünger, der Jesus geliebt hat und so weiter. Also auf seine Liebe müssen wir uns verlassen. Petrus hat sich auf seine eigene Liebe zum Herrn gesagt, ich werde immer zu dir stehen und wenn alle dich verleugnen. Was ist passiert? Er hat nicht dreimal verleugnet. Und der Johannes hat gesagt, ich verlasse mich auf seine Liebe. Und das ist der Einzige, der nachher am Kreuz ist gestanden. Und was nachher am Schluss wirklich ist darauf abgekommen, wo alle davon sind gerannt, sagt Johannes, schau zu meiner Mutter. Das ist das, was nachher die Früchte die, wo, hervorbringt, die wir uns ja wünschen. Das ist der, der bis am Schluss hat durchgehauen. Der, der sich auf seine Liebe verlassen hat und gesagt hat, das ist seine Liebe. Und ich bin der, den er besonders liebt. Ja, wir sind eigentlich da schon am letzten Punkt. Eben, wie können wir das in unserem Leben, wie können wir das in unserem Leben praktizieren? Wenn wir unser Fundament, unsere Wurzeln in dieser Liebe drin sind, dann gehen wir ganz anders durchs Leben. Wir haben ja Sicherheit. Und ich mache es mir auch zur Angewohnheit, dass ich zwischendurch mal Auto fahre und einfach Danke sage. Danke Jesus, darf ich so ein Auto fahren, weil du mich liebst. Oder danke Jesus, habe ich so ein feines Essen, das Einzige, weil du mich liebst. Und am Schluss ist es nur er. Oder wenn ich es zwischendurch mache, ich es auch mit den Kindern, wenn sie ein Spielzeug bekommen, dann sage ich, das ist nur, weil Jesus dich so verliebt. Dann kommst du das Spielzeug über, kommst du das Geschenk über vom Himmel. Andere Kinder haben ja nichts. Und ich habe mir so am Morgen früh vor allem zur Angewohnheit gemacht, wenn ich aufstehe, sobald ich aus dem Schlafzimmer raus bin, so lange warte ich noch, dass meine Frau nicht wach wird. Aber das Erste, was ich immer sage, ich bin Gerechtigkeit von Jesus Christus, ich bin geliebt, ich bin gesegnet, ich bin höchst begünstigt. Die Strafe für meinen Frieden ist auf ihm gelegen und bei seinen Striemen ist mir heilig geworden. Das ist so mein, und dann fange ich meinen Tag an. Das ist so das Erste, was aus meinem Mausen muss kommen für mich. Das ist schon das Fundament für den Tag, super geleitet ist quasi. Ja, genau. Und ich würde dich wirklich ermutigen, die Liebe auch zu praktizieren, mal vielleicht am Tag herzuhocken, wenn ihr eine ruhige Minute habt und einen Kaffee und einfach mal zu meditieren. Gott hat genau für mich seinen Sohn geschickt und all die Qualen und alles, was er hat durchgemacht, extra genau für mich. Und er hat es nicht eine Sekunde bereut, sondern er hat es bewusst gemacht. Er hat gewusst, was das würde heissen. Und er hat auch gewusst, dass es nicht lustig wird, der Leidensweg. Und trotzdem musst du dir wirklich bewusst sein, er hat dir in die Augen geschaut und gesagt, schau, für dich mache ich das jetzt. Kannst du deinen Namen sogar herschreiben. Für dich, du bist mir es wert, dass jetzt all die Leiden durchmachen, ans Kreuz gehen, in die Hölle gehen quasi, den Tod muss erleben, die Trennung von Gott, all die Sachen, ich mache sie durch, weil du bist mir so dermaßen wichtig, ich liebe dich so sehr, dass ich mein Leben für dich hergebe. Und das ist ein anderes Bewusstsein, wenn wir so dürfen durchs Leben gehen, bei allen Situationen dürfen wissen. Ich bin der Geliebte. Egal wie es mal aussieht, das muss nicht immer gerade im Sichtbaren rosa-rot sein, aber trotz allem bin ich der Geliebte. Und das ist die Wahrheit und auf das stelle ich mich auch eine Herausforderung. Jetzt dürfen wir ein Lied hören und singen vor allem auch und dann nehmen wir noch das Abendmahl.